Verkehr. NDR Info. Themen des Tages.
Heute werden die 25. Olympischen Winterspiele eröffnet. Über 3.500 Athletinnen und Athleten kämpfen in 116 Wettbewerben um die Medaillen. Was werden das für Spiele in Mailand und Cortina? Und was erhofft sich das deutsche Team? Damit starten wir gleich in die Themen des Tages. Außerdem, was bringen diese Gespräche zwischen den USA und Iran wirklich? Heute hat man sich ja zumindest indirekt im Oman getroffen. Der US-Präsident droht dem Mullah-Regime massiv, gerade auch mit einer militärischen Einschreiten. Aber schafft es Teheran, mit diesen Gesprächen auf Zeit zu spielen? Und der Bitcoin-Preis rutscht seit Monaten. In der Nacht ist die Marke zeitweise bis auf 60.000 US-Dollar gefallen. Wie dieser Crash einzuschätzen ist, was das auch für traditionelle Anleger bedeutet, auch das hören Sie in der kommenden halben Stunde. Heute ist Freitag, der 6. Februar. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Ja, nachher ab 20 Uhr werden die Olympischen Winterspiele in Italien eröffnet. Neben zahlreichen Athletinnen und Athleten werden zum Beispiel auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der US-Vizepräsident J.D. Vance bei den Feierlichkeiten in Mailand vor Ort sein. Dabei ist dieses Jahr alles ein wenig anders, weiß Stefanie Bartschik aus dem Olympiateam.
Im Mailänder San Siro wird es stimmgewaltig. Der italienische Tenor Andrea Bocelli, Golden Globe-Gewinnerin Laura Pausini und Weltstar Mariah Carey geben sich bei der Eröffnungsfeier dieser Olympischen Winterspiele die Ehre. Eisschnellläuferin Lea Scholz hat nur einen Wunsch.
Ja, Mariah Carey, ich hoffe nicht, all I want for Christmas is you. Ich bin ehrlich, ich kann das Lied nicht mehr hören.
Keine Sorge, die fünfmalige Grammy-Gewinnerin hat ihre Titelauswahl natürlich dem Anlass entsprechend ausgewählt und setzt dabei auf italienische Leichtigkeit. Der deutsche Fahnenträger, Eishockeyspieler Leon Dreiseitel, darf Carey live und in Farbe lauschen.
Wird auch meine erste Olympiade und freue mich da total drauf, wie Weihnachten fast.
Und auch die zweite im Bunde, Skispringerin Katharina Schmid, wird ihre Fahne im Takt der Musik schwenken.
Ja, ich werde es so richtig schwungvoll und mit voller Freude machen.
Allerdings 212 Kilometer Luftlinie vom Stadion in Mailand entfernt, in der Südtiroler Gemeinde Predazzo. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Spiele aus logistischen Gründen an vier Orten gleichzeitig eröffnet werden. Aus Sicht des Organisators der Feiern, Marco Balic, die einzig richtige Entscheidung.
Um auch den Athletinnen und Athleten, die am nächsten Tag ihre Wettkämpfe haben, zu ermöglichen, dabei zu sein. Es ist ein wunderbares Konzept, aber aus Sicht des kreativen Direktors echt herausfordernd. Du musst ja irgendwie die Emotionen von vier verschiedenen Standorten zusammenbringen.
The emotions on four different moments.
Funktioniert in diesem Fall über Leinwände, die das Spektakel aus Mailand übertragen. Und da ist noch etwas. Das Olympische Feuer brennt 2026 nicht nur in der führenden Modehauptstadt Italiens, sondern auch in der Stadt Cortina in den Bergen. Die Originalmusik spielt aber in San Siro. Rund 3 Stunden Programm. Das Motto Armonia, Harmonie. Und mittendrin die Athletinnen und Athleten und Mariah Carey.
Wir sind zum Ende der Themen des Tages noch mit unserem Olympia-Reporter Martin Roschitz verabredet, mit dem wir dann ganz konkret auf die Erwartungen im deutschen Team schauen können. Inmitten erheblicher Spannungen haben sich heute Vertreter der USA und des Iran zu zumindest indirekten Gesprächen im Oman getroffen. Der Oman trat dabei auch als Vermittler auf, mit dem Ziel, nach Wochen der Drohgebärden eine Konfrontation doch noch abzuwenden. Dabei ist das gegenseitige Misstrauen hoch. Auf der einen Seite die militärische Druckkulisse, die der US-Präsident in der Region aufbaut. Und auf der anderen Seite sucht das iranische Regime eben nach diesem einen Ausweg aus der aktuellen sicherheitspolitischen Sackgasse. Teheran schickte heute seinen Außenminister, Washington erneut die Vermittler Witkoff und Kushner. Moritz Behrendt fasst uns das Treffen im Oman zusammen.
Die Nervosität ist groß in der Region. Die Frage, kommt es zu einem neuen Krieg zwischen dem Iran und den USA, bestimmt die Schlagzeilen und Diskussionen in den Medien. Die Regierungen in den Golfstaaten seien sich einig, dass alles geschehen müsse, um eine Eskalation zu vermeiden, sagt Mahshoub Al-Zuwayri von der Universität Katar im Sender Al Jazeera. Die Staaten der Region wollen einen anderen Weg einschlagen als den der ständigen Kriege. Es gibt Länder in der Region, die aufgrund der verschiedenen Konflikte geschwächt sind oder gescheitert. Daher besteht der Wunsch, militärische Handlungen so weit wie möglich zu begrenzen. Die Nervosität erlebt auch Bundeskanzler Friedrich Merz auf seiner Golfreise. Nach Stationen in Saudi-Arabien und Katar hat er in Abu Dhabi Mohammed bin Zayed, den Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, getroffen. Er habe erlebt,
dass alle meine Gesprächspartner, insbesondere mein heutiger Gesprächspartner hier, nicht zuletzt aufgrund der engen räumlichen Nähe, hochbesorgt sind um die Lage im Iran.
Die Hoffnung vieler in der Region, dass die Gespräche im Oman zur Deeskalation beitragen. Zunächst dringt von dort wenig nach draußen. Die Gastgeber sind aber bemüht zu zeigen, die Gespräche laufen. Indirekt in der Residenz des omanischen Botschafters Badr al-Busaidi, der übermittelt einen Verhandlungsplan der Iraner an die Delegation der USA, dann wieder deren Antwort an die Iraner. In erster Linie gehe es um Rahmenbedingungen, so die Omaner. Noch vor den Gesprächen kam es zu Irritationen wegen einer Personalie. Nach Angaben des Wall Street Journals wollten die USA, dass der Oberkommandierende des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos an den Verhandlungen teilnimmt. Der Iran fasste das als Provokation auf. Dennoch stößt Brett Cooper zu den Verhandlungen hinzu. Irans Außenminister Araghchi hatte deutlich gemacht, wir sind bereit zu verhandeln, aber nur über unser Atomprogramm. Die US-Regierung forderte ein deutlich größeres Themenspektrum. Auch das ballistische Raketenprogramm des Iran müsse Teil der Verhandlungen sein, ebenso die Unterstützung für bewaffnete Milizen in der Region, wie die Hisbollah im Libanon oder die Houthi im Jemen. Diese Unklarheit über die Rahmenbedingungen sei nicht hilfreich, sagt der Politikwissenschaftler Sami Altaqi im Sender Sky News Arabia. Wenn der Iran in Verhandlungen geht, ohne dass es einen klaren Fahrplan gibt, dann besteht meiner Meinung nach die Gefahr, dass es jederzeit wieder zum Krieg kommt. Das ist ein reales Szenario, das jeden Moment eintreten könnte. Die Spielräume für gegenseitige Zugeständnisse müssten klar definiert werden. Beim ersten Abtasten im Oman scheint man dem etwas näher gekommen zu sein. Am Nachmittag spricht Irans Außenminister Araghchi mit staatlichen iranischen Medien. Aus meiner Sicht war das ein guter Start. Auch die Fortsetzung kann erfolgreich sein. Aber das hängt von der anderen Seite ab und den Entscheidungen in Teheran. Verabredet worden sei, dass die Unterhändler zunächst in ihre Hauptstädte zurückkehren und die Gespräche demnächst fortgesetzt werden sollen. Ein Zeitpunkt dafür wurde noch nicht genannt.
Zeitgleich hat US-Präsident Trump eine massive militärische Drohkulisse rund um den Iran aufgebaut. Neue Satellitenfotos und auch Tracking-Daten zeigen eine Flotte von Kriegsschiffen und Flugzeugen, die strategisch in der Region positioniert wurden. Vor diesem Hintergrund jetzt diese Gespräche im Oman. Was kann da in der Zukunft noch rauskommen und wer profitiert jetzt auch? Darüber konnte ich mit Ali Fatollah Nejad sprechen. Er ist deutsch-iranischer Politikwissenschaftler und Autor des Buches Iran, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Ich habe ihn gefragt, die US-Flotte, die Sanktionen, auch die Proteste im Land neulich, die Demonstrationen. Warum sind diese Gespräche für die iranische Führung jetzt wichtig? Was will Teheran erreichen?
Das Regime will ja versuchen, weiterhin im Sattel zu bleiben. Es ist natürlich so, dass es innen- und außenpolitisch immens unter Druck steht. Wir haben Anfang des Jahres die größten revolutionären Proteste gegen die Islamische Republik Iran seit 1979 erlebt, mit Millionen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern und mit einer brachialen Antwort des Staates, was wirklich historische Ausmaße angenommen hat. Wir müssen befürchten, dass innerhalb nur von 2 Tagen über 30.000 Menschen getötet worden sind. Ich würde sogar davon ausgehen, dass die Zahl noch größer sein wird, wenn wir dann mehr auch Details haben. Auf der anderen Seite haben wir eine militärische Aufrüstung der Amerikaner vor den Toren Teherans.
Also geht es dem Regime der Führung dann im Grunde darum, jetzt erstmal Zeit zu gewinnen und diesen Militärschlag durch die USA zu verhindern?
Ja, das ist sicherlich einer der wichtigsten Ziele Teherans. Man will irgendeinen Deal mit Trump machen. All das hat man letzte Woche noch abgelehnt, weil man gesagt hat, nee, unter dem Eindruck einer Militärkulisse werden wir nicht verhandeln. Aber dass sie heute nun erste Gespräche hatten mit den Amerikanern, zeugt davon, dass das Regime durchaus Existenzängste hat.
Und dann ist ja spannend, darauf zu schauen, wie sehr sich jemand verteidigt, der sich an der Wand fühlt, in der Existenzangst fühlt. Es gab letzten Sommer die Angriffe der USA auf die iranischen Atomanlagen. Wie mächtig ist denn das Arsenal momentan noch, das Atomprogramm, um das verhandelt wird?
Das Atomprogramm ist, glaube ich, nach allen Indizien, die wir so haben, doch sehr stark zerstört worden durch die amerikanischen Angriffe vom Juni. Es ist nicht klar allerdings, wo diese 400 Kilogramm an hoch angereichertem Uran sind, ob die irgendwo verbuddelt sind oder ob die in Sicherheit gebracht worden sind. Es gibt durchaus Hinweise, dass mit Hilfe der Russen die Iraner durchaus vielleicht bereit wären, den Amerikanern vorzuschlagen, dass man diese 400 Kilogramm außer Landes schafft. Ähnliche Arrangements gab es auch bei Atomverhandlungen in der Vergangenheit. Allerdings ist das und hinzu kommt, dass die Iraner darauf beharren, nach wie vor das Recht auf Uran-Anreicherung auf ihrem eigenen Territorium zu haben. Und die USA tendieren eher dazu, dieses Recht nicht den Iranern zu geben, weil man dann befürchtet, dass damit auch der Wiederaufbau des Atomprogramms früher oder später wieder gelingen sollte.
Und den Amerikanern scheint ja vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt in diesen Gesprächen das Raketenprogramm zu sein. Welche Rolle spielt das?
Absolut. Das ist, glaube ich, der wichtigste Zankapfel, weil die zwei anderen sicherheitspolitisch relevanten Probleme sich teilweise selber gelöst haben. Das Atomprogramm haben wir schon gesagt und auch die regionalen Stellvertreter sind sehr, sehr geschwächt. Aber es ist nach wie vor, also letzteres Thema ist natürlich nach wie vor auf der Agenda der Amerikaner und vor allen Dingen auch der regionalen Staaten. Aber das Raketenprogramm ist wohl die wichtigste Hürde. Die Iraner sehen das oder das iranische Regime sieht das als die letzte Verteidigungslinie, die man nicht aufgeben möchte. Es gibt von der amerikanischen Seite durchaus die Forderung, die Reichweite dieser Raketen zu limitieren, sodass beispielsweise Israel nicht mehr erreicht werden kann. Falls denn das Raketenprogramm Teil der Verhandlungen sein sollte, und da das wissen wir nicht hundertprozentig, auch nach Beendigung dieser ersten Gesprächsrunde in der omanischen Hauptstadt, dann wird es sehr schwierig.
Sagt der Iran-Experte Ali Fatollah Nejad zu den indirekten Gesprächen zwischen den USA und Iran heute. Und das kommentiert jetzt auch unser Korrespondent für den Iran, Uwe Lüb.
NDR Info. Die Meinung.
Bitte kurz innehalten. Im Iran sind Tausende, womöglich Zehntausende Menschen brutal getötet worden, weil sie dem Regime die Stirn geboten haben. Zahllose Videos und Bilder von Toten zeugen von dem grausamen Geschehen, Augenzeugenberichte. Sie dokumentieren den Verlust jedweder Legitimation der Herrschenden im Iran. Und doch nimmt eben jenes Regime wieder am Verhandlungstisch Platz. Sicher, man kann es Diplomatie als Mittel der Politik nennen. Und noch sind der Islamischen Republik ja die Daumenschrauben angelegt. Die USA erwarten mehr oder weniger einen Kotau. Doch die anfängliche Empörung über das massenhafte Töten im Iran, gefolgt von der Drohung schrecklicher US-Militärschläge, ist vorerst verpufft. Der Erkenntnis gewichen, dass ein militärischer Angriff nicht zwangsläufig zu einem Regimewechsel in Teheran führt. Schlimmer noch, es könnte tatsächlich zu dem immer wieder teufelsgleich an die Wand gemalten Flächenbrand im Nahen Osten kommen. Der Iran hat das den Ländern in der Region deutlich gesagt. Die wiederum haben auf die USA eingewirkt, von militärischen Eskapaden um Himmels Willen abzusehen. Die Drohung ist gleichwohl nicht aus der Welt, aber fürs Erste spüren die Anfang Januar Demonstrierenden, die Überlebenden, von der Hilfe, die US-Präsident Trump versprochen hat, nichts. Dafür wird wieder geredet, nicht wie zuerst geplant in der Türkei, sondern in Oman, zu dem die Islamische Republik gute Beziehungen unterhält und wo die Atomverhandlungen bis Juni vergangenen Jahres stattfanden. Dem Regime gelingt es so, den Anschein zu erwecken, als kehre man zu einem vertrauten Format zurück. Erklärungen aus dem Außenministerium des Oman stützen das. Man konzentriere sich darauf, geeignete Bedingungen für die Wiederaufnahme diplomatischer und technischer Verhandlungen zu schaffen. Das Massentöten im Iran wird womöglich auch erwähnt. US-Außenminister Rubio hat das zuletzt angekündigt, nun vermutlich nur unter ferner Liefen. Dem ersten Verhandlungstag dürften weitere folgen. Für das Regime hieße das, es gewinnt Zeit, die Ordnung im Iran, seine Ordnung, wiederherzustellen. Vielleicht gelingt am Ende sogar eine Einigung. Der Iran gibt die Anreicherung von Uran auf und dafür werden Sanktionen gelockert. Für den Weltfrieden ist so ein Szenario wünschenswert. Teilnehmende an den Demonstrationen im Januar im Iran empfänden es womöglich als Niederlage. Entschieden ist zwar noch nichts, aber allein weil verhandelt und noch nicht gebombt wird, dürfte sich das für das Regime anfühlen wie 1:0.
Kommentiert aus dem ARD-Studio Istanbul Uwe Lüb zu den Gesprächen im Oman heute, wo die USA und Iran über eine Wiederaufnahme der Atomgespräche verhandelt haben. Auch das natürlich ein Thema bei uns heute. Über viele Monate gab es bei der Kryptowährung Bitcoin nur eine Richtung, nämlich steil nach oben. Für einen kräftigen Schub sorgte da nach seinem Wahlsieg auch der US-Präsident Trump, der sich ja gerne als Kryptopräsident inszeniert. Aber all diese Euphorie ist vorbei. Die Kursgewinne, die haben sich mittlerweile in Luft aufgelöst. Und heute Nacht war der Bitcoin zeitweise auf 60.000 US-Dollar eingebrochen. Nur zum Vergleich, bei seinem Rekordhoch gerade mal noch im Herbst letzten Jahres notierte er noch bei 126.000 Dollar. Damit hat er jetzt schon 45% eingebüßt. Warum ist die Mutter aller Kryptowährungen auf Tauchkurs und mit welchen Folgen? Co-Pierre Georg ist Professor für Digital Finance an der Frankfurt School of Finance und beschäftigt sich wissenschaftlich eben mit Kryptowährungen, mit Blockchain-Technologie und der Frage, wie stabil so ein Markt überhaupt sein kann. Ich konnte heute Nachmittag mit ihm sprechen und wollte wissen, jetzt nochmal für alle Laien auch, was sind die wichtigsten Gründe für diesen Absturz, ganz einfach erklärt?
Also im Moment sind, glaube ich, zwei Faktoren, die zusammengekommen sind zu ungünstigem Zeitpunkt. Das ist zum einen, dass seit dem 10. Oktober, wo es auf der großen Kryptobörse Binance zu massiven Liquiditätsausflüssen kam, ist einfach sehr wenig Liquidität im Markt. Das heißt, dass kleine Schocks ausreichend zu relativ großen Bewegungen im Markt zu führen. Hinzu kam dann, dass wir ja in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen gedämpfte Nachrichten aus dem Tech-Sektor bekommen haben und Bitcoin bewegt sich im Moment ganz massiv wie Tech-Aktien. Und dementsprechend sind dann diese initialen Schocks, die da kamen, nochmal verstärkt worden.
Aber ist es dann am Ende eine normale, aber extreme Marktreaktion, auf die wir schauen, oder schon ein Ausnahmezustand?
Ich würde das im Moment noch unter, das ist normal bei Bitcoin verbuchen. Es ist noch nicht so, dass die großen Risikofaktoren, die es bei Bitcoin ganz klar gibt, also strukturelle langfristige Risiken wie Quantenresilienz oder wie Risiken durch konzentriertes Mining oder Risiken durch einzelne Marktteilnehmer, die besonders groß geworden sind, die haben sich jetzt alle noch nicht materialisiert in der Form. Das ist noch Teil des ganz normalen Auf und Ab bisher, wie wir es auch in der Vergangenheit schon mal gesehen haben. Bitcoin hatte 5-mal bisher 80% seines Marktwerts verloren. Jeder sollte eigentlich wissen, dass das nach wie vor vollkommen möglich ist. Und dementsprechend würde ich das noch unter Just Another Day in Crypto abhandeln.
Just Another Day in Crypto, ja, das muss man aber auch aushalten können und wollen. Viele hatten aber gehofft, dass die Politik den Kryptomarkt gerade stützt. Warum fällt der Bitcoin denn trotz Trumps Kryptofreundlichkeit?
Ja, ich glaube, dass das sehr schnell eingepreist gewesen ist. Also dass das Hoch, was wir vorher gesehen haben, bis zu diesem All-Time-High bei 126.000 Dollar, da war dann viel Hoffnung rein projiziert worden in eine neue Politik unter Donald Trump. Davon ist bisher aber auch noch, muss man auch sagen, wenig zu sehen. Die Trump-Familie hat sich persönlich bereichert an Krypto und hat da, sag ich mal, viele Dinge in die Wege geleitet, die ihnen selber helfen. Man muss dazu halt sagen, die Gefahren waren von Anfang an klar, dass diese Assets sind hochgradig korreliert, die sind hochvolatil, die sind hochkorreliert mit Aktien. Also diese Idee von Bitcoin als digitales Gold, die hat sich absolut nicht bewahrheitet. Mhm. Und dementsprechend muss jeder, der darin investiert, eben sich darauf gefasst machen. Und deswegen hieß es auch von Anfang an immer, man muss bereit sein, tatsächlich alles zu verlieren, weil das ist ein ganz reales Risiko in diesen Märkten.
Ist es das auch das Risiko, alles zu verlieren, sagen Sie, dass das jetzt wirklich noch weiter nach unten geht?
Ja, das Risiko besteht nach wie vor. Es hat heute so ein bisschen eine Verschnaufpause gegeben, aber im Moment kann niemand real vorhersagen, wie es danach weitergeht.
Jetzt hören uns auch viele zu, die mit Krypto überhaupt nichts zu tun haben. Und das hat ja immer auch noch so einen Dünkel. Das ist die Währung des Darknets, der Unterwelt, sage ich mal. Aber gibt es denn so einen Punkt, an dem man auch als normaler Anleger sich Sorgen machen muss? Also kann diese Kryptotalfahrt auf den traditionellen Finanzmarkt übergreifen, weil es sind ja auch viele Banken auf den Zug aufgesprungen.
Ja, es gibt zwar durchaus sag ich mal, zum traditionellen Finanzsystem Anknüpfungspunkte mittlerweile, aber ich glaube, da braucht man sich keine Angst machen, dass das jetzt zu größeren Ansteckungseffekten kommt, wie wir die irgendwie 2007, 2008 in der Finanzkrise gesehen haben. Mhm. Dafür ist Krypto noch zu klein und ganz oft, wenn Banken sag ich mal, Kryptohandel anbieten, sind das nicht ihre eigenen Mittel. Und wenn es eigene Mittel sind, sind die 100% durch Eigenkapital unterlegt, weil Krypto auch unter regulatorischen Gesichtspunkten als hochriskant gesehen wird. Und genauso ist es auch, also ein hochriskantes, rein spekulatives Asset. Und die meisten sag ich mal, traditionellen Finanzinstitute mit ihrem Risikomanagement sind da auch ganz nüchtern in der Herangehensweise. Also da wäre ich tatsächlich Stand heute erstmal noch entspannt.
Co-Pierre Georg ist Professor an der Frankfurt School of Finance. Wir haben über die Gründe und Auswirkungen der Bitcoin-Talfahrt gesprochen. Hier in den Themen des Tages.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
Ja, und wir nehmen Fühlung auf mit diesen Winterspielen in Mailand und Cortina. Wir haben ja eingangs schon gehört, wie die Eröffnungsfeier geplant ist, nachher ab 20 Uhr, dass man sich da auf 4 Orte insgesamt gleichzeitig aufteilen muss, denn die Wettbewerbe sind ja über Norditalien verteilt. Und aus Mailand zugeschaltet ist Martin Roschitz aus dem ARD-Olympiateam. Martin, lass uns mal auf die sportlichen Erwartungen schauen, mit denen das deutsche Team anreist. Bei den letzten Winterspielen in Peking holte Deutschland 12 Goldmedaillen. Wie sind denn die Ambitionen jetzt in Italien?
Naja, anders als bei den Sommerspielen ist Deutschland im Winter immer unter den Top-Nationen. Das liegt vor allem an der Dominanz in der Eisrinne. Rodeln, Skeleton, Bobfahren, das können die Deutschen, weil sie auch die besten Schlitten bauen. Von den 12 Goldmedaillen, die du angesprochen hast, Nina, zuletzt in Peking, hat das deutsche Team 9 im Eiskanal geholt. Platz 2 Medaillenspiegel hinter Norwegen und vor China. Das sollte hier in Italien auch möglich sein und auch das Ziel.
Und wer könnte dieses Mal in Mailand und Cortina zum Olympiasieger werden? Also auf welche Namen, auf welche Menschen sollte man in den kommenden 2 Wochen achten?
Ja, bleiben wir gleich in der Eisrinne und fangen mal mit den Goldfavoriten an. Die beiden Rodel-Tobis, Tobias Wendel und Tobias Alt, sind ein eingespieltes Team im Doppelsitzer. Mit Abstand die besten Starter und damit auch kaum zu schlagen. Felix Loch im Einer ist Favorit am Sonntag. Die Bob-Piloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich mit ihren jeweiligen Teams. Und bei den Frauen Laura Nolte im Zweier-Bob. Deutsche Medaillenkandidatinnen und Kandidaten gibt es eine ganze Reihe. Ich picke jetzt mal einfach eine raus, von der ich denke, dass da was gehen könnte. Emma Eicher, Ski-Alpin, auf die muss man achten in der Abfahrt, im Super-G, im Slalom. Und da gibt es noch 7, 8 andere gute Chancen auf Edelmetall.
Wie erlebt ihr denn die deutschen Athleten? Es sind gut 185 dabei. Es sind ja Spiele der weiten Wege, haben wir jetzt auch schon öfter mal gehört. Auf was für Rahmenbedingungen treffen die so?
Ach, die Stimmung im Team ist schon sehr positiv, auch wenn hier und da immer noch was fehlt. Klar, in Predazzo bei den Skispringerinnen und Skispringern ein Föhn und ein Fernseher im Zimmer. Das kann aber über die Verwandtschaft eben alles nachgeordert werden. Beim Deutschen Skiverband wird gemeckert, dass die Männer in Bormio sind und die Frauen 4 Autostunden entfernt in Cortina. Dort in Cortina ist auch noch nicht alles fertig. Die dringend benötigte Gondelbahn, die die Fans zur Abfahrtsstrecke bringen soll, wo die Frauen am Sonntag ja um Gold kämpfen, die ist immer noch nicht in Betrieb, weil die Kabinen nicht rechtzeitig geliefert wurden. Darüber hinaus ist Cortina aber einfach ein wunderschöner Ort für Winterspiele. Mit ganz viel Atmosphäre, Patina und eben auch so ein bisschen diesem Flair des alten Olympia wie vor 70 Jahren. Und wenn man aber durch den Ort geht, versteht man auch, wenn man dort ist, dass es völlig unmöglich ist, Winterspiele in der heutigen Dimension in nur einem Alpendorf auszutragen. Deshalb ist dieses Konzept mit vielen verschiedenen Standorten sicher auch eines, was in Zukunft öfter zum Tragen kommen wird.
Dann erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Martin Roschitz, mit dabei im ARD-Olympiateam. Und gute Spiele wünsche ich auch an all die Kollegen, die da sind, denn heute Abend gehen sie los, die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Die ARD begleitet die Spiele im Fernsehen, natürlich im Ersten, online Und auch hier im Radio. Die kommenden zwei Wochen mit dem ARD-Olympia-Abend, immer ab 20.15 Uhr direkt im Anschluss an die Tagesschau. Also wenn Sie unterwegs sind, dann hören Sie alle wichtigen Ergebnisse und alle Hintergründe von Wettkampftag. Und damit enden auch diese Themen des Tages. Heute